Herzlich willkommen zu Finance Data People, dem Podcast für Private Equity, Deals und Corporate Finance. Mein Name ist Sascha Hagenmüller und ich bin Co-Founder und Managing Director der Radial Consulting Group, einer Boutique für Finance- und Transaktionsberatung, die eingefahrene Denkmuster hinterfragt und neue Standards setzt. In diesem Podcast sprechen wir über aktuelle Herausforderungen im Dealmaking, identifizieren konkrete Werthebel und schauen hinter die Kulissen der Finanzwelt. Ihr lernt außergewöhnliche Unternehmerpersönlichkeiten und spannende Geschäftsmodelle kennen und bekommt ehrliche Einblicke, die inspirieren. Viel Freude beim Zuhören und Zuschauen. Ganz herzlich willkommen zu Finance Data People, dem Podcast für Private Equity, Deals und Corporate Finance. Ja, und heute ist Max Koch-Heinzeler bei mir, Managing Partner und Gründer von FairCap. Max hat einen wahnsinnig spannenden Lebenslauf, kann man sagen. Er hat in China Kung Fu trainiert, hat in den USA studiert, spricht auch fließend Chinesisch und ist bereits seit über 10 Jahren im Private Equity Geschäft tätig. Heute mit dem Fokus auf Carve-Outs, Turnaround-Situationen und impact-orientierte Weiterentwicklung von Unternehmen. Und wir sprechen jetzt über Nachhaltigkeit im Private-Equity-Geschäft, kulturelle Offenheit, persönliche Prinzipien und auch darüber, warum der größte Hebel oft da liegt, wo ihn andere gar nicht sehen. Und damit ganz herzlich willkommen, Max.
Vielen Dank.
Jetzt bin ich selber gespannt auf Basis der Moderation. Als Schüler in China gewesen, fließend Chinesisch gelernt, Kung Fu trainiert. Hol uns mal ab, wie dich das Ganze geprägt hat und wie du überhaupt dazu kamst. Das ist ja schon sehr besonders.
Ja, stimmt. Also ich habe während meiner Schulzeit die Möglichkeit gehabt, 3 Monate in China zu verbringen. Damals bei meiner Tante, weil die war mit ihrem Mann, also meinem Onkel, an der Deutschen Botschaftsschule in Peking als Lehrkräfte tätig. Ich habe dann bei denen gewohnt und während Freunde von mir in den USA waren und dort so ein Auslandsjahr gemacht haben, 11. Klasse ist das ja normalerweise, war ich eben in Peking und wollte am Anfang einfach mal was anderes sehen und erleben, weil es gar nicht so sehr an China interessiert. Aber während ich dort war, wurde das Thema immer spannender für mich und gegen Ende habe ich dann auch angefangen, Chinesisch zu lernen. Bin dort in Peking viel mit dem Fahrrad rumgefahren, also wollte auch wirklich viel mitbekommen von der Kultur, habe eine Kamera immer dabei gehabt und während ich dann nach der Erlaubnis Bilder zu machen gefragt habe, habe ich dann gemerkt, dass ich, obwohl ich diese Frage dann auf Chinesisch schon mir eintrainiert hatte, die Antworten immer nicht verstanden habe. Aber ich dachte mir, das wäre irgendwie cool, wenn ich mit den Leuten vor Ort kommunizieren könnte und das hat mich dann, also der erste Motivationsschritt, um Chinesisch zu lernen. Und so hat das angefangen.
Und Kung Fu, um quasi die volle chinesische Kultur mitzunehmen, gab es dann auch noch dazu?
Ja, das hat mich auch schon früher immer fasziniert. Also diese Kung Fu-Filme, Jackie Chan, Jet Li. Mhm. Und ich habe ungefähr zeitgleich mit 16 in Deutschland auch schon mit Kung Fu angefangen, mit dem Training, also Wing Chun oder Wing Chun Kung Fu. Und während ich dort war, habe ich mich dann eben auch umgeschaut, was man da so machen kann. Aber mein längerer Trainingsaufenthalt, der kam dann erst nach dem Abitur. Da war ich dann ein paar Monate, also fast ein halbes Jahr in Wudangshan, das ist in der Hubei-Provinz in China und dort es gilt so als heiliger Berg und Wiege des Taoismus. Also es gibt das Shaolin-Kloster, da ist der Buddhismus angesiedelt und es gibt Wudangshan, da ist der Taoismus eher angesiedelt, da kommt das Tai Chi her, die inneren Kampfkünste, wie man so schön sagt in China. Und dort war es ein bisschen ruhiger als in Shaolin, deswegen habe ich mich dafür entschieden, noch ein bisschen ursprünglicher. Und da haben wir jeden Tag morgens 2 Stunden und nachmittags 2 Stunden also volle Kanne Kung Fu trainiert und abends noch 1 Stunde meditiert. Und das war aber nur die Hälfte des Programms, was die Chinesen gemacht haben. Die haben natürlich 8 Stunden am Tag trainiert, 6 Tage die Woche. Aber für die Ausländer, die Lao Weis, war das sozusagen der etwas weichere Einstieg, aber schon hart genug. Also ich hatte die ersten Wochen, konnte ich immer kaum laufen vor Muskelkater, ja.
Sehr gut. Und gut, also eine ganze Zeit in China quasi verbracht. Ja. Studium dann in den USA und dann ging es in Konzern, oder wie?
Ja, also es war zweistufig. Ich war ab im Bachelorstudium Wirtschaftssinologie studiert. Das heißt, ich war dann ein Jahr in Shanghai während des Studiums. Dort habe ich dann ein halbes Jahr die Sprache nochmal vertieft und gelernt. Also ich hatte es davor schon im Selbststudium so weit gebracht, dass ich mich auf Chinesisch unterhalten konnte, aber halt nichts lesen. Und dann war meine Ambition im Studium eben auch das Schreiben und Lesen zu lernen, aber das mit Wirtschaft zu verbinden. Und da gab es dieses Studium der Wirtschaftssinologie in Konstanz. Und das zweite halbe Jahr in Shanghai war dann Praktikum bei Video, also eine Wirtschaftsprüfung im German Desk von BDO in China. Und ja, über den Weg bin ich da auch erstmal 2 Jahre in der Wirtschaftsprüfung in Deutschland gewesen und danach dann in die USA für ein MBA. Okay. Dort war ich dann auch 2,5 Jahre mit Fulbright-Stipendium. Alleine hätte ich es mir nicht finanzieren können. Und da war mein Ziel dann eben, mehr in den Investmentbereich zu gehen, habe dann eben CFA noch parallel gemacht und ja, so kam dann der Weg in die USA und auch in den Investmentbereich. Also ich war zuerst, habe ein Praktikum bei einem Pensionsfonds gemacht, also im Bereich Asset Allocation in San Jose, also der Hauptstadt des Silicon Valley. Und dort dann eigentlich alle Assetklassen kennengelernt, von Private Equity über Aktien, Fonds und habe dann ein Angebot bekommen bei diesem Pensionsfonds als Investment Officer, war dann dort auch nach dem MBA fast 9 Monate lang und habe dann nochmal ein 4 Monate Praktikum bei einem Hedgefonds im Equity Research angeschlossen. Das war, so wie man sich es eigentlich in den Filmen vorstellt, 22. Stock, Blick auf die San Francisco Bay. Und ja, das Stockwerk voller, sag ich mal, ja, schlauer Menschen mit Harvard, Berkeley, Stanford-Abschlüssen, die dann sein sektorspezifisches Research auf bestimmte Aktien gemacht haben. Und dann der große Fondsmanager, der war auch tatsächlich groß vom Körperbau her, der auch regelmäßig auf Bloomberg gesprochen hat. Und ja, da habe ich 4 Monate, sag ich mal, Equity Research gelernt und über den Weg bin ich dann auch etwas atypisch erstmal im Equity Research bei einem deutschen Fonds gelandet, gar nicht in Private Equity, obwohl mich das immer gereizt hat, aber ich habe diesen Sprung darüber, der hat sich nicht ergeben, hatte auch mal immer wieder Interviews, aber bin dann halt in diesem Bereich erstmal 3 Jahre dann in Deutschland auch geblieben. Ja, und dann kam erst der Schritt ins Private Equity vor 10 Jahren. Da habe ich bei Aurelius angefangen. War aber auch witzigerweise eine der Aktien, die ich gecovert hatte, also die Aurelius-Aktie. Und mein Chef damals hat gesagt, schau dir die mal an. Und dann habe ich mir die angeschaut und habe dann auch den Gründer von Aurelius bei einer Konferenz persönlich getroffen und fand das dann spannend und im Anschluss bin ich dann bei Aurelius eingestiegen. Mhm.
Was hat dich so um die Welt getragen? Waren das alles so instinktive Entscheidungen, Neugier oder war das ganz hart kalkuliert für dein CV? Wie war das?
Mein Vater ist Arzt, von daher habe ich jetzt nicht das wirtschaftliche Denken in die Wiege gelegt bekommen. Ich habe über meinen Großvater dieses Interesse an Sprachen und anderen Kulturen gehabt. Ich hatte auch künstlerische Interessen in der Schulzeit. Also ich habe viel gemalt, gezeichnet. Ich war im Theater, habe dort auch öfter eine Hauptrolle gespielt, eine eingebildete Kranke von Molière. Und ich mochte das, auch da die Aufmerksamkeit zu bekommen oder so ein bisschen was Besonderes zu sein. und das hat mich auch an dem Thema China gereizt. Ich habe gedacht, das machen nicht alle. Das ist irgendwie was Neues. Nicht jeder kann die Sprache. Das hat mich da, glaube ich, nochmal extra motiviert, die Sprache gut zu lernen. Ja, so war ich. Solche Dinge haben mich motiviert, so ein bisschen mich von der Norm abzuheben, würde ich mal sagen. Ja, etwas bisschen anders zu machen als als die anderen und ja.
Ja, ist ja augenscheinlich gelungen, ja, bis heute. Genau, dann gehen wir mal zum Thema Private Equity. Also Aurelius ist ja durchaus ein Investor, der auch in herausforderndere Situationen hier und da geht. Also Stichwort Turnaround, Restrukturierung, zumindest Transformation.
Ja, ja.
Ist ja auch ein sehr aktiver Investor, was Portfolioarbeit angeht. Das heißt, du warst dann da wahrscheinlich schon mit den Themen Transformation, Restrukturierung irgendwo konfrontiert, nehme ich an. Was hat dich daran gereizt?
Ja, genau. Also ich habe im Equity Research eben gemerkt, dass meine analytischen Ergebnisse vielleicht eine gewisse Aussagekraft hatten, aber dass, sag ich mal, der Einfluss auf die Unternehmen ja sehr, sehr eingeschränkt ist als Minderheitsinvestor, als Aktieninvestor. Und das fand ich dann bei dem Carve-out und Turnaround-Investing eben sehr interessant, weil man Unternehmen nicht nur einfach erwirbt und dann hofft, dass sie sich gut entwickeln, denn es gibt da einfach extrem viel Handlungsbedarf und man kann die Ergebnisse stark beeinflussen. Mhm. Und das hat mich an diesem Bereich gereizt. Mhm.
Dann warst du da ungefähr 5 Jahre bei Aurelius?
Nee, ich war gar nicht so lange dort. Ich war knapp 2 Jahre dort, bin dann nochmal einem anderen Fonds gefolgt, der sich aus Aurelius ehemaligen oder zu den selber aktuellen Mitarbeitern herausgegründet hat und habe den mitbegleitet, also war fast von ganz Anfang an mit dabei, also zumindest vor dem ersten Deal. Und im Prinzip hat sich aber die Art des Investierens nicht geändert. Also es war quasi eigentlich das Gleiche wie bei Aurelius, nur dass es halt ein kleineres Setup war mit aber erfahrenen Leuten und von denen habe ich auch nochmal viel mitgenommen, ja.
Das heißt, du warst klassisch angestellt im PE, dann warst du quasi angestellt, aber irgendwo wahrscheinlich sehr unternehmerisch und im Aufbau von einem PE tätig und das hat dir dann nicht gereicht und dann hast du gesagt, jetzt müssen wir Faircap gründen.
ja, so ungefähr, genau. Also ich fand die Tätigkeit weiterhin sehr, sehr spannend. Was mir etwas gefehlt hat, ist so dieser Impact-Fokus, ja, den wir jetzt bei Faircap haben. Also ich habe das Bedürfnis in mir gespürt, mit dem, was ich beruflich tue, nicht nur sozusagen an meiner eigenen finanziellen Optimierung oder an der Kunde zu arbeiten, sondern ich wollte auch für Umwelt und Menschen einen Mehrwert leisten, ja. Und da habe ich die Möglichkeiten eher in der Neugründung gesehen als in den bestehenden Strukturen.
Mhm. Super spannend, ja, weil es interessiert mich immer wahnsinnig, was so die Gründungsmotivatoren sind, weil ich meine, wir kommen alle glücklicher und dankenswerterweise aus Bereichen, wo man sich ja im Angestellten-Dasein irgendwo, wo man gut leben könnte.
Ja.
Und trotzdem gibt es dann vereinzelt halt Menschen, die sagen, ich setze da jetzt noch mal einen drauf und versuche es selber auf meine Art, weil bei uns im Endeffekt genauso.
Ja, genau.
Deswegen interessiert mich sowas immer wahnsinnig, was da die Motivatoren sind.
Ja.
Rein fachlich vielleicht kurz einen Ausflug. Ich sag mal, wir haben jetzt hier im Podcast schon viel über Buy and Build gesprochen, über klassisches Investieren, auch Deal by Deal und solche Geschichten. Was wir jetzt noch gar nicht so hatten, ist das Thema Carve-out.
Mhm.
Vielleicht gibst du uns da einfach mal einen Einblick, was heißt Carve-out überhaupt und was macht für dich einen erfolgreichen Carve-out am Ende aus?
Ja, sehr gerne. Ja, was ist ein Carve-out? Im Prinzip ist es eine Herauslösung eines Teilbereichs aus einem Konzern, oftmals ein Teilbereich, der für den Konzern strategisch nicht wichtig ist oder ja, der vielleicht auch nicht so gut performt. Und wenn der Konzern die strategische Entscheidung fällt, dass dieser Unternehmensteil nicht zu ihm passt oder er auch nicht die Ressourcen hat, sich mit diesem Unternehmensteil ausreichend zu beschäftigen, dann kommt es eben zu dieser Verkaufsentscheidung auf der Konzernebene. Und oftmals sind diese Unternehmensteile dann trotzdem recht verflochten mit den Konzernstrukturen. Also beispielsweise auf der IT-Ebene klassischerweise, man ist in den Versicherungsmantel des Konzerns eingebunden, man hängt von Finanz- und Reportingstrukturen, Thema für euch, ab und muss da selbstständig werden. Manchmal sind es Liefer- und Leistungsverflechtungen zwischen dem Unternehmensteil und dem Konzern, die geregelt werden müssen in so einer Herauslösung. Manchmal gibt es auch kein eigenes Vertriebsteam, weil das zusammen mit dem Vertrieb des Konzerns gemanagt wird. So, und unsere Aufgabe ist es dann als Carve-Out-Investor, diese Herauslösung aus dem Konzern möglichst reibungslos zu gestalten. Und da wir eben Erfahrung haben mit verschiedensten Konstellationen, können wir das schon in der Due Diligence ganz gut analysieren und auch erkennen, was die Themen sind. Dann fließt das ein in die Verhandlungen mit dem Konzern, also auch wo der Konzern für eine Übergangszeit noch unterstützen muss, über sogenannte TSAs, also Transitional Service Agreements, und über welchen Zeitraum. Und wir müssen eben dieses Konzept verifizieren, wie kann das Unternehmen standalone funktionieren. Also wie kriegen wir es möglichst schnell in die Unabhängigkeit? Und manchmal ist damit verbunden auch eine operative Veränderungsstory. Also das kann, wenn es eben ein operativer Underperformer ist, auch eine Kostenoptimierung sein. Es kann ein Aufbau von einem Vertrieb sein. Da muss man sich eben auch überlegen, wie realistisch ist das, in welchen Märkten kann das Unternehmen mit seinen Produkten aktiv werden. Also wir bauen eigentlich so einen richtigen Businessplan in der Due Diligence auf. Fast ähnlich wie bei einem Startup, weil man eben Dinge, die es noch nicht gibt, aufbauen muss und projizieren muss, ja.
Verstanden. Und ich kenne es jetzt aus unseren Projekten, das ist datentechnisch natürlich auch eine große Herausforderung, um dieses Konstrukt dann erstmal gerade auch assetseitig, also bilanziell sozusagen darzustellen. Ne? Du musst dann irgendwo Mitarbeiter allokieren, dann arbeitet einer halb hier und halb da. Ja. Machst du das am Ende und dann auch, ich glaube, so Thema Quality of Earnings Adjustments, ne? Was ist dann am Ende notwendig, um den Konzern über oder den Konzernteil überhaupt standalone dastehen zu lassen? Weil ich glaube, das Kernproblem ist ja, wie du sagst, es ist ein Unternehmensteil. Es ist nicht irgendwie notwendigerweise eine eigene Legal Entity, die man raustrennt, sondern einfach können drei Standorte sein, ne, wo dann die Holding wieder Sachen für den Standort macht und so. Ja. Also es hat schon eine wahnsinnige Komplexität am Ende.
Ja. Ja, also man unterscheidet eigentlich immer zwischen einem Share Deal und einem Asset Deal. Du hast jetzt das Thema Asset Deal angesprochen. In einem Share Deal kann es aber auch Verflechtungen geben und wie du sagst, Normalisierung, die sozusagen den Standalone-Zustand abbilden oder auch die klassische Normalisierung, die Einmalaufwendungen in der Vergangenheit darstellen. Und dann gibt es den Asset Deal. Da hat man die gleichen Themen, nur dass man eben nicht eine Legal Entity erwirbt, sondern die bestimmte Vermögenswerte, und die müssen natürlich, wie du sagst, definiert werden. Also was ist eigentlich die Bilanz, die man dann übernimmt? Dafür gibt es keine fertigen Abschlüsse. Das heißt, das muss ist quasi bilanziell simuliert werden. Und um das zu simulieren, sind viele Verkäufer auch schon mittlerweile ganz gut vorbereitet durch ihre Berater. Also die machen oft im Vorfeld schon Carve-Out-Reports, Financial DD-Reports und wir kommen da rein, schauen die uns an als Bieter. Wir sind oft in Prozessen auch mit anderen Bietern, haben dann die gleichen Unterlagen und verifizieren das und analysieren das, was schon gemacht wurde. Aber meistens ist schon ein bisschen was da. Mhm.
Ja, dann ist der Deal an sich schon komplex, aber die Komplexität geht ja dann bekanntlich danach. Stichwort Value Creation, Turnaround, also jetzt quasi unter der Hypothese, dass das Asset dann üblicherweise etwas herausfordernder ist, was vielleicht die finanzielle Situation und so angeht. Es gibt ja auch einen Grund, dass sich der Konzern von dem Bereich trennt, aber wahrscheinlich gibt es halt auch viele Low-Hanging Fruits und irgendwo wahrscheinlich Value-Creation-Potenziale, die der Konzern ja nicht sieht oder einfach in seiner Struktur gar nicht richtig heben kann. Das heißt, Thema Value Creation spielt natürlich eine zentrale Rolle. Jetzt hast du aber vorhin auch gesagt, das Thema Impact beziehungsweise ESG spielt bei euch eine wahnsinnige Rolle. Hol uns mal ab, was ihr im Bereich Value Creation und ESG dann macht.
Ja, gerne. Also wir haben eigentlich beruht unser Ansatz auf den drei Säulen People, Planet und Profit, ja. Und auf allen drei Ebenen wollen wir Mehrwert erreichen. Value Creation wird eben meistens im, würden wir jetzt dem Bereich Profit zuordnen, ja. Und klar, der ist wichtig, der ist auch einfach wichtig fürs Überleben des Unternehmens. Gerade wenn es in einer Turnaround-Situation ist, muss man schauen, dass die Liquidität ausreicht und dass man eben schnell in die Profitabilitätszone gibt. Unser Ansatz bei FairCap ist es aber auch, das soziale und ökologische Thema von Anfang an mit einzubeziehen. Wir gehen in Unternehmen rein, wo es großen operativen Transformationsbedarf gibt. Das heißt, wir müssen so oder so Veränderungen herbeiführen. Und wenn wir da einen Plan mit Maßnahmen aufstellen, dann ist eben sind da ökologische und soziale Maßnahmen mit Teil des Plans. Genau, also von der Herangehensweise ist es eben, wie du sagst, man hat dann nach Closing quasi vollen Zugriff aufs Unternehmen. Wir haben während der Due Diligence auch Value Creation Hypothesen entwickelt und auch gechallenged. Meistens findet man dann nach der Übernahme nochmal zusätzlich Themen oder muss manche Annahmen nochmal revidieren. Und deswegen ist es uns wichtig, von Tag 1 voll im Unternehmen zu sein, möglichst viel zu lernen über das Unternehmen, viele Konversationen mit dem Management zu führen, um dann gemeinsam mit dem Management auch diesen Plan nochmal neu aufzusetzen, nochmal zu hinterfragen. Klar, wir starten auch schnell mit den Low-Hanging Fruits, wie du sie genannt hast. Also Einsparmaßnahmen auf der einen Seite, vielleicht sind es auch Einstellungsmaßnahmen, wenn man, wie gesagt, auch Standalone-Funktionen aufbauen muss. Spätestens nach 100 Tagen steht dann ein Value-Creation-Plan, der dann in den nächsten 12 bis 24 Monaten umgesetzt wird. Und Teil davon sind eben diese ESG-Maßnahmen, die wir auch, wo wir so eine Art Best Practice Guide entwickelt haben, den nennen wir einen Sustainability Guide. Und der über den Fortschritt der Maßnahmen wird dann auch regelmäßig berichtet. Also wir haben zwar die monatlichen Finanzzahlen-Reportings, aber wir haben auch Quartals-Reportings zum Thema Nachhaltigkeit.
Mhm. Weil, also finde ich sehr spannend, weil ich sag mal, die Termini Restrukturierung und ESG, die passen jetzt sehr ad hoc oft nicht zusammen.
Ja.
Wenn man sagt, Restrukturierung ist irgendwie tatsächlich Cost-Cutting und Fokus auf, wie du sagst, Profit.
Ja.
Und ESG ist ja dann oft so, ja, wenn es dem Unternehmen gut geht, dann kann man ja über ESG nachdenken. Das ist zumindest so oft der Sprech, ja, den ich so im Restrukturierungsumfeld wahrnehme, wo ich auch viele Jahre war. Jetzt sagst du aber, wenn ich es paraphrasieren darf, wir nutzen den Transformationsdruck, um da einfach zusätzlich nochmal 6, 7 ESG-Maßnahmen reinzukippen, kann man das so,
ja,
so zusammenfassen?
Eigentlich ist es gut zusammengefasst. Genau so ist es. Wir müssen natürlich je nach Situation mit Augenmaß vorgehen. Also wenn wir einen härteren Sanierungsfall vor uns haben und dann 2/3 der Maßnahmen ESG-Maßnahmen sind, und wir dadurch den Turnaround gefährden, dann passt das natürlich nicht zusammen. Auf der anderen Seite wollen wir auch nicht in diese Falle tappen, dass man immer nur das Wirtschaftliche voranstellt und dann die ESG-Maßnahmen gar nicht angeht. Ja, also das Risiko gibt es eben auch. Deswegen ist das in unserem Standardplan eben von Tag 1 festgelegt, was zu tun ist. Ja, oftmals fängt es mit gewissen Assessments an, also CO2-Assessments, aber auch Mitarbeiterumfragen, um so das soziale Bild abzufragen. Und dann gibt es noch einen Katalog an anderen Maßnahmen. Und im Einzelfall können wir die auch etwas nach hinten rausstellen, weil hinter jeder Maßnahme steht bei uns auch immer eine Zeitschiene. Und wenn wir gemeinsames Verständnis haben, dass es eben gerade extrem wichtige andere Themen gibt, dann können wir da die Zeitschiene nach hinten ausdehnen bei den ESG-Maßnahmen. Aber sie sollen nie weg von der Agenda kommen.
Was ich da noch mehr wahnsinnig spannend finde, ist ja generell die ESG-Diskussion, die ja momentan auch ein bisschen in Frage steht. Also Stichwort Omnibus-Verordnung, US-amerikanische Regierung. Also merkt man relativ stark, wie ESG-Ansprüche dann auch relativ schnell wieder runtergefahren werden und wie Unternehmenslenker eigentlich gar nicht hinter dem Thema stehen. In Europa wird es ja auch sehr, sehr stark regulatorisch getrieben und nicht jetzt von innen heraus von den Unternehmen. Bei euch hört sich jetzt für mich zumindest so an, als ist es wirklich eine Herzensangelegenheit und es ist von innen heraus getrieben, das Thema, egal was die Regulatorik außenrum sagt. Jetzt abgesehen davon, dass vielleicht ein paar LPs dann sagen, ihr solltet jetzt mal Artikel 8 oder Artikel 9 vorgemäß SFDR aufsetzen. Ist es am Ende auch ein Werttreiber und kann man ESG irgendwo auch in einen harten Wert packen und in eine Unternehmensbewertung oder wo ist da gerade der Stand? Weil das sind auch so Themen, die oft gefragt werden. Wie bewerte ich das Ganze am Ende überhaupt?
Ja, gute Frage. Also wie du schon sagst, ist es bei uns tatsächlich eine intrinsische Motivation, also von dem Jasper, meinem Mitgründer und mir. Ich hatte da, ich glaube, vor 7 Jahren hat halt das Interesse angefangen, da über meinen Tellerrand hinauszuschauen und mein Interesse an den Entwicklungen in der Welt in Bezug auf planetare Gesundheit, aber auch soziale Gesundheit. Und für mich war es wichtig, da in meiner beruflichen Laufbahn irgendwo einen Beitrag zu leisten. Wohl wissen, dass der in gewisser Weise auch immer Einschränkungen haben will. Also ich kann alleine jetzt nicht die Welt verändern. Ich habe zum Beispiel für mich vor 6 Jahren gesagt, ich stelle meine Ernährung um. Erstmal war die Motivation auch der Umweltgedanke. Ich habe da Dokus und Studien gelesen, dass man eben seinen Umweltimpact drastisch reduzieren kann, wenn man sich pflanzlich ernährt. Und bin jetzt seit 6 Jahren vegan. Aus dem Grund, dass nur so als, sag ich mal, um zu unterstreichen, dass das Thema von innen herauskommt bei FairCap, also diese ESG-Motivation. Nichtsdestotrotz müssen ESG-Maßnahmen nicht immer im Widerspruch zu wirtschaftlichen Interessen sein. Klar gibt es Dinge, die vielleicht erst sehr, sehr indirekte Effekte haben oder nicht so ganz messbar sind. Aber wenn man mal das Beispiel Energie sich anschaut, also jede Maßnahme zur Reduktion von Energie und damit auch zur Reduktion von CO2, spart natürlich auch Kosten. Ja. Und jegliche Reduktion von Verpackungsmaterialien zum Beispiel oder Ausschussquote, die zu verbessern, damit den Ausschuss zu verringern, spart auch Kosten. Ja, also es muss nicht immer im Widerspruch zueinander stehen. Von daher denke ich, dass wir das auch eben auch zeigen wollen, dass es einen Weg gibt als professioneller Investor, dass das Thema Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit miteinander zu vereinen.
Mhm. Ja, ich finde das wahnsinnig spannend, weil ich habe schon oft das Gefühl, dass das so mitgemacht wird, aber richtig wollen und wirklich vernünftig machen, tun es eigentlich nur sehr, sehr wenige, glaube ich, wenn man da mal ehrlich ist. Und ich glaube andererseits auch, es ist ja auch nicht unmöglich, so ein ESG-Reporting aufzubauen am Ende. Ne? Ich meine, du musst jetzt momentan noch Annahmen treffen. Es stehen halt nur keine CO2-Werte auf den Rechnungen, auf den Eingangsrechnungen von irgendwelchen Lieferanten. Aber man kann schon, jetzt rein aus Datensicht wiederkommen, man kann ja schon viel aus der Buchhaltung dann recyceln, kreativ ein bisschen clustern, überlegen, welche Cluster von Materialien kaufe ich denn wo ein und dann auch einen CO2-Wert relativ automatisiert hochrechnen. Das machen wir in unseren ESG-Projekten ja auch. Also von dem her, es ist ja machbar, ne? Aber ich glaube, es muss halt wirklich von innen raus kommen, um da auch erfolgreich zu sein in dem Bereich. Ja.
Ja, das habe ich eben auch gemerkt in meiner beruflichen Laufbahn, dass wenn jetzt die Gesellschafter, Eigentümer oder Führungspersonen nicht hinter so einem Thema stehen oder das nicht vorantreiben, dann wird da auch nichts passieren. Also nicht über das Maß hinaus, was, sag ich mal, regulatorisch notwendig ist. Mhm. Und das war eben auch ein Grund, warum wir da Potenzial gesehen haben für FairCap, die Dinge anders zu machen. Ja, also da kommen wir wieder zu dem Thema, Dinge etwas anders zu machen.
Ne? Ja, jetzt weiß ich auf jeden Fall, was du mit Impact als Antrieb meintest. Ja, und was ich auch noch spannend fand, was du im Vorgespräch sagtest, ist das Thema Radical Open-Mindedness,
ja,
was ja auch so eine Haltung von dir ist. Magst du uns dazu nochmal kurz abholen,
was
du da machst?
Also das Konzept oder der Begriff, den habe ich jetzt von Ray Dalio übernommen, also jetzt der Gründer von Bridgewater Associates. Bei FairCap haben wir das auch als Prinzip oder als Philosophie verankert. Also gerade auch mein Mitgründer und ich, wir haben den Anspruch an uns, dass wir über die Dinge also open-minded nachdenken und auch unser Ego zurückstellen, ja, und für neue Informationen, neue Erkenntnisse offen bleiben. Also wenn Dinge nicht funktionieren, dann kann man es meistens einfacher und komfortabler irgendeinen externen Faktor oder irgendeine Person dafür verantwortlich machen. Wir fangen aber anders an, erstmal mit der Frage, haben wir irgendwas falsch gemacht oder übersehen? Und dann schauen wir, muss bei einer Analyse natürlich auch dabei sein, was für externe Faktoren haben vielleicht mit reingespielt, aber was hätten wir anders machen sollen? Ja, also weil das ist das, was wir auch verändern könnten. Und das ist auch etwas, was wir als Kultur bei uns als extrem wichtig erachten, weil wir als Investor immer wieder nach der Wahrheit suchen. Und auch wenn wir eine Firma managen, müssen wir auch immer wieder hinterfragen. Und deswegen erwarten wir das auch von unseren Managern und von unserem Team, dass sie diese Offenheit mitbringen.
Mhm. Bedarf natürlich sehr, sehr viel Reflexion.
Ja,
ich bin immer wieder erstaunt, wie viel Egos im Alltag kaputt machen können.
Ja, ja.
Und zu welchen schlechten Entscheidungen große Egos am Ende führen. Ich meine, es ist schwierig, mit dem eigenen Ego umzugehen, glaube ich.
Ja.
Das versucht ja im Endeffekt das eigene Überleben zu sichern. Und heute ist das halt nicht mehr, dass irgendwie ein wildes Tier angreift, sondern dass irgendjemand anders vielleicht eine bessere Idee hat und man dann glaubt zu sterben. Ja, und dann muss das Ego einen verteidigen.
Ja.
Aber ich habe auch über die Jahre jetzt gelernt, auch als Unternehmer, je mehr du es weglässt, desto A, weniger schmerzhaft ist es in der Regel und B, desto besser ist am Ende die Entscheidung.
Ja.
Ja? Weil nur, weil eine andere Idee besser ist, heißt ja nicht, dass du als Mensch irgendwie wertlos bist oder irgendwas, sondern gerade als Führungskraft ist es, glaube ich, so wichtig, das Team ja auch zu befähigen und die anderen Ideen aufzunehmen. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also das, was du beschreibst, diese Idee der Idea Meritocracy, der Ray Dalio auch erwähnt. Und da müssen Führungskräfte, auch wenn sie Erfahrung haben und die Entscheidungen im Endeffekt sind, auch die Offenheit mitbringen, neue Ideen zu einer Veränderung ihrer eigenen Ansicht zuzulassen. Das muss dann nicht immer so sein, dass sich die Einschätzung eines Sachverhalts ändert. Ja, das bleibt dann schon noch beim Entscheider, das zu beurteilen. Denn man muss ja auch immer beurteilen, von wem kommt jetzt diese Idee, mit welchem Hintergrund, welche Erfahrung hat diese Person. Und diese Einschätzung muss die Führungskraft dann schon selber fällen. Aber sie sollte zumindest das zulassen und auch in sich die Offenheit haben, die Einschätzung zu ändern.
Mhm. Basierend auf der Reflexion, du hast noch einen Grundsatz, das ist Pain plus Reflection ist gleich Progress, wenn ich es richtig im Kopf habe. Hol uns auch gern dazu noch mal ein bisschen ab und ob es mal irgendwie ein, zwei Situationen gab, wo du das wahrgenommen oder angewendet hast.
Ja, ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass man aus unangenehmen Situationen eine Botschaft mitnimmt. So mit Pain ist jetzt, sag ich mal, nicht unbedingt physischer Schmerz gemeint, sondern eher emotionaler Diskomfort. Und der entsteht in verschiedensten Situationen, also wenn etwas eben nicht nach Plan läuft oder nicht so läuft, wie man sich's vorgestellt hat meistens. Das kann in der Karriere passieren, das kann als Unternehmer passieren, es kann sich in Streits äußern, ja, zwischen Mitarbeiter, Chef, Gründern, natürlich auch im privaten Leben. Und das Interessante daran ist eigentlich, dass diese Momente sind, wo man eigentlich viel lernen kann, wenn man das als ein Signal, als eine Botschaft aufnimmt und das nicht als etwas sieht, was man schnell wegdrücken muss. Und wegdrücken könnte eben sein, dass man jemand anders einfach verurteilt, ja, dass man sagt, das liegt an der Person. Und damit ist dann wieder das Ego im Spiel, weil das ist dann damit geschützt worden. Aber dann kommt man eigentlich nicht weiter. Deswegen ist es für uns, also auch für Jasper und mich als Kunde, auch ein weiterer Grundsatz, dass wir, wenn wir schmerzhafte Erfahrungen machen, sei es jetzt unternehmerisch, vielleicht mit der Beteiligung oder auch mit Mitarbeitern, dass wir darüber reflektieren. Dass also Pain entsteht, dann eine Reflexion und dann kommen wir dann einen Schritt weiter, dann ist da ein Progress dahinter.
Mhm. Und es gibt halt auch eine gewisse Ruhe, ne, und eine gewisse Sicherheit, dass man über alles sprechen kann.
Genau.
Miteinander und ja. Das verstärkt den Progress natürlich nochmal.
Auf jeden Fall, ja. Und deswegen können auch, ja, Differenzen auch zwischen uns als Mitgründer, das haben wir früher, glaube ich, als störend empfunden, aber mittlerweile sehen wir das immer als eine Chance jetzt, aufs nächste Level zu kommen, ja, weil wir sagen, okay, da gibt's was, das muss irgendwie geklärt werden, da muss man drüber reden und oder halt eine Situation, wo man sagt, okay, da lief irgendwas nicht gut, warum war das so? Ja, es ist, man kann sagen, das ist jetzt ja scheiße gewesen, der XY ist schuld, ja, aber dann kommt man nicht weiter. So, also muss sich überlegen, was hätte ich anders machen können und dann kommt man weiter. Mhm.
Bei Wolf und mir als Gründern ist es so, dass wir sehr, sehr unterschiedliche Profile haben,
ja,
was die Stärken und Schwächen angeht.
Ja, ja, ja.
Aber eigentlich immer einen Grundkonsens im Doing finden.
Mhm.
Also was, ja, Drive, Einsatz, Verlässlichkeit, Ehrlichkeit, ja, Qualität und solche Geschichten angeht. Ich glaube, da sind wir uns einig.
Ja.
Bei den Themen, die uns interessieren, die wir spannend finden, was wir gern machen, sind wir dann völlig unterschiedlich.
Ja.
Ist es bei dir und deinem Mitgründer ähnlich? Also habt ihr ähnliche Stärken, Schwächen oder ergänzt ihr euch auch richtig gut?
Ich würde sagen, wir ergänzen uns sehr gut. Also wir sind sehr unterschiedlich von den Charakteren. Ich bin ein eher, sag ich mal, analytischer, bedachter Mensch, der viel hin und her überlegt und abwägt. Und der Jasper ist eher ein Macher, der schnellere Entscheidungen fällt. Und das sehe ich auch als eine Stärke bei ihm. Und deswegen freue ich mich auch immer, wenn ich mit meinem Hin und Her überlegen mal zu jemand gehen kann, der dann sagt, ich würde es so machen. Und dann sage ich, okay, cool, dann machen wir das jetzt so. Und wenn es dann nicht die richtige Entscheidung war, ist es auch okay, weil ich habe hin und her überlegt und er hat mir dann geholfen, dabei eine Entscheidung zu fällen. Ich glaube, die Schwierigkeit, wenn man zu viel hin und her überlegt, also bin ich jetzt selbstkritisch, ist, dass man keine Decision Velocity hinbekommt. Also nicht, also die Frequenz der Entscheidung muss hoch sein, damit man weiterkommt. Also eine Trägheit ist immer wenig förderlich für das unternehmerische Vorankommen.
Mhm.
Und deswegen sehe ich das als eine gute Symbiose zwischen unseren beiden Charakteren. Aber wie bei euch stimmen wir halt auch mit den Grundwerten und Grundprinzipien, denke ich, ganz gut überein. Da haben wir uns auch immer viel drüber ausgetauscht und auf einen Weg und Grundprinzipien geeinigt, wie dieses Radical Open-Mindedness zum Beispiel. Und ja, Ehrlichkeit extrem wichtig. Also wir vertrauen uns gegenseitig stark Und ich glaube, das ist gut für die Unternehmenskultur.
Ich glaube, in dem Gespräch waren wirklich jetzt wahnsinnig wichtige Themen dabei. Ich glaube jetzt auch gerade, wenn sich von den jüngeren Zuhörern oder generell Leute fragen, selber was zu gründen oder selber ein Unternehmen aufzubauen, ein Team aufzubauen vor allem, ist meines Erachtens das Unternehmertum, gerade auch in einer Koexistenz mit einem Mitgründer, glaube ich, der krasseste Spiegel, der dir vorgehalten wird in Warp-Geschwindigkeit, den du dir vorstellen kannst. Ja? Und wenn du nicht in der Lage bist, dein Ego im Zaum zu halten und Kritik irgendwo als Chance zu sehen, wie du es ja auch sagst, und dann nicht zu jammern und zu sagen, der findet meine Ideen immer blöd oder der findet es jetzt nicht toll oder jedes Mal muss ich nachfragen, sondern das als positives Challenging nimmt, dass dann im Team am Ende ein deutlich positiveres Ergebnis rauskommt. Ich glaube, das lernst du nirgends so hart wie im Unternehmertum, aber du kannst daran auch zugrunde gehen, glaube ich, wenn du nicht in der Lage bist, diese Reflexionsfähigkeit zu haben und dich wirklich dem Thema zu öffnen, dass man selber halt nicht unfehlbar ist und dass man selber auch nur ein bestimmtes Stärkenprofil hat und andere halt in anderen Dingen einfach besser sind. Also es war zumindest für mich in Warp-Geschwindigkeit in den letzten 3 Jahren, glaube ich, das wichtigste Learning, dass dir das eigene Ego gar nichts bringt.
Ja, nee, kann ich nur voll zustimmen. Also ich kann von mir sagen, ich habe, glaube ich, sehr viel über mich gelernt, auch über meine Stärken und Schwächen, wenn man es mal so einfach benennen will. Und man kommt dadurch, dass man sehr, sehr gerade in so einer Anfangszeit auch immer wieder, denke ich, an kritische Scheidewege gelangt, kommen wir immer wieder in brenzlige Situationen und Diskussionen, wo dann auch Emotionen mit hochgehen und da kommt man dann an diesen Scheideweg, raufe ich mich jetzt zusammen und nehme auch mal einen Schritt zurück und denke über mein eigenes Weltbild oder meine eigene Sicht nochmal nach und lass mich ein auf die andere Person oder geht man getrennte Wege, dann ist es halt vorbei. Aber das ist eher meistens der schlechtere Weg. Ja. Also solange man das Gefühl hat, dass der andere auch mitmacht, also auch in diesem Reflexionsspiel mitmacht, findet man da immer einen guten Weg. Ja.
Ja.
Ich glaube, der einzige Roadblock, den es gäbe, ist, wenn jetzt einer der Partner einfach close-minded wäre, ja, weil dann bringt es nichts. Ja. Also dann kommt man nicht voran.
Dann kannst du noch so viel reflektieren, wenn einer nicht tut, dann funktioniert die Symbiose am Ende nicht.
Genau.
Ja. Okay, also da vielen Dank für die Offenheit. Ich glaube, da war jetzt gerade sehr, sehr viel Wertvolles dabei. Eine Abschlussfrage noch. Jetzt haben wir gerade über Jasper und dich als Mitgründer gesprochen.
Ja.
Faircap wird es jetzt hoffentlich noch ein paar Jahre geben und es wird ordentlich weitergehen. Wo soll es hingehen? Was habt ihr vor
die nächsten Jahre? Also wir wollen das Team weiter aufbauen, auch gegebenenfalls geografisch noch weiter wachsen. Wir haben jetzt in Mailand seit fast 3 Jahren ein Büro und auch ein Team, Operativ- und Investmentteam. Wir stellen uns auch vor, das in anderen Ländern zu replizieren, wollen aber auch, sag ich mal, in den Funktionen weiter wachsen, weiter an unserer Exzellenzkultur und an unserer Impact-Mission arbeiten. Viele Deals machen, je mehr Deals wir machen und die auch erfolgreich machen, desto größer ist auch unser Impact, desto größer ist unsere Strahlkraft. Denn das ist eigentlich ein zweiter großer Impact-Mehrwert, wenn wir nicht nur in unseren Unternehmen Veränderungen erzielen, sondern wenn wir auch zeigen können als Industrial Carve-Out und Special Situations Investor, dass auch in der traditionellen Wirtschaft viel ESG-Transformation möglich ist, ja, und das sozusagen als Fonds unter Beweis stellen, dann kann das eben auch auf das ganze Ökosystem Private Equity einen positiven Einfluss haben. Ja, und das geht aber nur, wenn wir auch von den von der Professionalität und mit den anderen mithalten oder diese auch übertreffen können. Also unsere Ergebnisse müssen genauso gut oder besser sein wie die anderen, damit das diese Impact-Mission auch funktioniert. Ja.
Vielen, vielen Dank für die Offenheit. Vielen Dank für ein tolles Gespräch. Wir wünschen euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg weiterhin und können vielleicht das ein oder andere Thema in einer weiteren Folge nochmal vertiefen.
Ja, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht. Euch natürlich auch weiterhin viel Erfolg. Ihr seid ja mit einem ähnlichen Gründungszeitpunkt sozusagen Mitbegleiter in diesem Ökosystem und wir finden das auch echt spannend, wie ihr euch weiterentwickelt. Da drücken wir euch natürlich auch die Daumen.
Vielen Dank. Ja, und wenn ihr weitere Einblicke haben wollt zum Thema Private Equity Deals, Corporate Finance und wie wir jetzt gesehen haben, auch Carve-Outs und Turnaround-Situationen, dann schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und Zuschauen.